Es ist Freitag, der 4.4.25. Ich bin Benjamin Golme und Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen. Dieses Mal unter anderem mit den folgenden Themen. Chefredaktor Anjan Liebrandt beleuchtet das vom politischen Islam ausgehende Sicherheitsrisiko. Seine Schlussfolgerung? Einhalt gebieten. Der Generalsekretär der SVP, Henrique Schneider, zeigt, wie sich der Bundesrat den Gewerkschaften ausliefert. Letztlich bedeutet das, sich Brüssel zu unterwerfen. Hans Geiger, ehemaliger Professor für Bankwesen, vergleicht die wirtschaftliche Lage der Schweiz mit jener der EU. Seine Feststellung, Angleichung würde der Schweiz den Krebsgang verordnen. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Kontrafunk. Nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Donald Trump hat es mal wieder geschafft. Mit seinem Liberation Day hat er die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen. Seine Zollankündigung hat unter anderem beim deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck für Empörung gesorgt. Der Grüne will den US-Präsidenten jetzt in die Knie zwingen.
Das ist das, was ich sehe, dass Donald Trump unter Druck einknickt, unter Druck seine Ansagen korrigiert. Aber die logische Konsequenz ist auch, dann muss er den Druck halt auch spüren. Und dieser Druck muss jetzt entfaltet werden von Deutschland aus, von Europa aus, in der Allianz mit den anderen Ländern. Und dann werden wir gucken, wer bei diesem Armdrücken der Kräftigere ist.
Über Gründe der Zollpolitik und die Antwort sprechen wir mit Malte Fischer von der Neuen Zürcher Zeitung. Außerdem bei uns, Ausländer in Deutschland sind häufiger tatverdächtig als gebürtige Deutsche. Das gilt unter anderem bei Straftaten wie Sexualdelikten oder anderen Gewaltverbrechen. Das lässt sich auch aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2024 herauslesen. Woran das liegt, darüber hat der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, am Mittwoch Vermutungen angestellt.
Wir wissen aus Dunkelfeldstudien, dass die Anzeigebereitschaft dann höher ist, wenn Sie davon ausgehen, dass der mögliche Tatverdächtige nicht Deutscher ist. Das ist ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, dass nicht deutsche Personen tendenziell stärker von Risikofaktoren betroffen sind, die eine Begehung von bestimmten Straftaten auch wahrscheinlicher machen.
Diese Argumente sind nicht stichhaltig, meint der freie Journalist Jonas Greinberg und wird uns das heute erklären. Außerdem begrüßen wir Ralf Schuler von News. Mit ihm geht es um einstürzende Altbauten und teure Neubauten. Die Stadt Berlin fällt auseinander und mietet dennoch Flüchtlingsunterkünfte für hunderte Millionen Euro an. Der Kommentar des Tages kommt von Martina Binnig und widmet sich der europäischen Aufrüstung. Das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Es sollte ein großer Tag werden. Ein neuer Feiertag für die USA. Als Tag der Befreiung wurde er angekündigt. Mittwochabend um kurz nach 22 Uhr unserer Zeit trat Donald Trump vor die Amerikaner. Mindestens genauso aufmerksam saßen aber Politiker und Unternehmer auf der ganzen Welt vor den Bildschirmen. Alle warteten gespannt auf die neuen Zölle der Vereinigten Staaten. 25% auf deutsche Autos, 20% auf weitere Waren aus der EU, 31% auf Waren aus der Schweiz, 34% gegen China, soweit erste Zahlen. Welche Auswirkungen wird das haben? Das besprechen wir mit Malte Fischer. Er war bis Februar Chefökonom der Wirtschaftswoche und ist nun bei der Neuen Zürcher Zeitung. Herr Fischer, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Trump hatte im Wahlkampf solche Zölle ja schon angekündigt. Er hat also ein Wahlkampfversprechen gehalten. Dennoch wirken Finanzmärkte und Politik schockiert und geben massiv nach. Warum?
Die Finanzmärkte haben sicherlich gewusst, dass Trump ein Zollmann ist. Er hat sich auch immer als Tariffman bezeichnet. Aber ich denke, die Hoffnung war, dass die Zölle erstens nicht in dieser Wucht kommen, also nicht in dieser Höhe kommen, und zweitens kombiniert werden oder vielleicht sogar besser nachgelagert kommen, wenn man zuvor, was Trump ja auch versprochen hat, A, die Wirtschaft dereguliert und B, die Steuern senkt. Dann hätte sicherlich durch diese Steuersenkung und durch die Deregulierung der Wirtschaft ein konjunktureller Impuls stattgefunden. Die Unternehmen wären deutlich entlastet worden und hätten auch höhere Gewinne nach Steuern eingefahren. Und dann wären diese Zölle, wenn sie dann auch in einem etwas geringeren Ausmaße gekommen wären, nicht so problematisch gewesen für die Unternehmen und für die Märkte. Nun ist es aber anders gekommen. Trump hat quasi an seinem Lieblingsspielzeug gedreht und hat erst einmal die Zölle jetzt angehoben. Und nun wartet man und hofft, dass im Nachklapp zu diesen Zöllen dann noch vielleicht auch irgendwann die Steuersenkungen kommen und die Deregulierung kommt. Aber das ist halt noch nicht in Sicht. Und insofern sind die Märkte jetzt erst einmal verunsichert und haben deutlich nachgegeben.
Der Präsident legt ja wirklich los wie die Feuerwehr und er hat etliche Wahlkampfversprechen bereits erfüllt. Meinen Sie, er hat das jetzt vorgezogen, weil das jetzt einfach schneller ging als die Regulierung?
Ja, das ist sicherlich ein Grund. Trump hat ja für diese Zollerhöhungen Gesetze in Anspruch genommen, die dem Präsidenten in Notlagen, in Kriegssituationen und Ähnlichem quasi Vollmacht geben, diese Zölle ohne die Einschaltung des Kongresses durchzusetzen. Und insofern war das für ihn quasi ein Verwaltungsakt, den er relativ schnell realisieren konnte. Für Steuersenkungen braucht er die Zustimmung des Kongresses. Da hat zwar die Republikanische Partei auch die Mehrheit, aber da kann es Widerstände geben. Das wird Diskussionen verursachen, zumal ja auch mit Steuersenkungen steigende Schulden in Anspruch genommen werden müssten. Also das heißt, die Staatsverschuldung würde deutlich nach oben gehen, wenn man nicht gleichzeitig auf der Ausgabenseite kürzt. Das ist auch sehr umstritten, ob man und wo man da kürzen kann. Kurzum, das Ganze wäre ein größerer, längerer politischer Prozess geworden und hätte sicherlich und wird jetzt auch noch in den nächsten Monaten viel Zeit für sich in Anspruch nehmen. Und von daher war das Zollinstrument ein schnell verfügbares Instrument und deswegen hat Trump damit auch gleich losgelegt.
Aus Europa kommt jetzt der Vorwurf, Trump würde mit den Zöllen der eigenen Bevölkerung schaden und die Inflation anheizen. Sehen Sie das bestätigt? Und sollte er dann aber die Steuern senken, was er ja auch schon angekündigt hat, könnte er das dadurch überkompensieren und am Ende wäre es sogar zum Vorteil für die Bevölkerung.
Also, dass die Preise steigen werden, ist sehr wahrscheinlich. Denn die Exporteure, die jetzt aus den anderen Ländern erstmal exportieren, könnten ja theoretisch diese Zollerhöhung kompensieren, indem sie ihre Preisforderungen entsprechend senken. Aber dazu müssten sie die Kosten sehr stark senken. Und da ist der Spielraum in dieser Größenordnung, wie jetzt da die Zölle erhoben werden, für Europa 20%, für andere Länder noch viel mehr, so schnell nicht vorhanden, sodass tatsächlich die höheren Kosten von den Importeuren dann in die Preise weitergewälzt werden an die Konsumenten. Da werden dann Inflationsraten auch schon von 5, 6, 7% für die USA prognostiziert. Ob das wirklich so hoch ausfallen wird, muss sich zeigen. Aber dass die Preise steigen werden, ist relativ klar. Und damit wird die reale Kaufkraft der amerikanischen Konsumenten reduziert. Nun kann man natürlich das Kalkül aufmachen und das kann auch durchaus Trump und seiner Beratercrew zugrunde liegen, dass man die Zölle erhöht und dadurch Zollmehreinnahmen erzielt für den Staatshaushalt. Da werden Zahlen von bis zu 300 Milliarden Dollar genannt, um dann mit diesen Mehreinnahmen Steuersenkungen gegen zu finanzieren, insbesondere bei den direkten Steuern. Ökonomisch gesehen würde das bedeuten, dass man letztendlich den Konsum stärker besteuert, denn die Preise für die importierten Produkte werden steigen, auch die Preise für im Inland hergestellte Produkte werden steigen. Aber dafür dann die direkten Steuern senkt, also die Steuern, die an der Einkommensentstehungsseite ansetzen. Die Frage ist nur, ob die Zolleinnahmen reichen, die Einkommensteuersätze signifikant zu senken. Und da gibt es eben halt viele Zweifel. Denn wenn die Preise für Importe steigen, werden die Importe ja tendenziell sinken. Das ist ja auch der Wunsch von Trump. Er will das Handelsbilanzdefizit reduzieren. Wenn aber die Importmengen sinken, dann haben sie weniger zu besteuern und dann gehen auch die Steuereinnahmen zurück. Insofern ist es ein ähnliches Problem, wie sie das mit den Lenkungssteuern haben. Wenn sie die Steuern erheben, Tabaksteuer zum Beispiel, um die Leute zu bewegen, weniger zu rauchen. Entweder funktioniert das, dann haben sie auch weniger Einnahmen. Oder es funktioniert nicht, dann haben sie zwar mehr Einnahmen, aber die Leute rauchen weiter. Ähnlich ist es mit den Zöllen auch. Insofern ist das schwierig abzusehen, wie die Menschen reagieren. Aber ich glaube, dass Trump tatsächlich, und das hat er auch in seiner Rede angekündigt, plant, die Steuern zu senken und dafür einen Teil der Zolleinnahmen zu verwenden. Das wäre für die amerikanischen Bürger dann eine gewisse Versüßung dieses Preisauftriebs, den Sie dann demnächst sehen werden, wenn man tatsächlich die Einkommensteuern senkt. Wobei dann nochmal der Diskussion ist, wer profitiert von Einkommensteuersenkung. Das Ganze ist ein komplexes Vorhaben mit vielen ökonomischen Unbekannten.
20% für die Europäische Union und ich vermute, in der Schweiz wird es ein besonders heftiger Schlag in die Magengrube gewesen sein. Man erfuhr, dass es 31% werden. Können Sie uns erklären, wie diese Zahlen zustande gekommen sind?
Diese Berechnungsmethode ist ziemlich opak und da werden auch komische Formeln angewendet, was man bisher weiß, die sich so einer normalen ökonomischen Ratio irgendwie nicht erschließen, sodass da auch wahrscheinlich ein gewisses Maß an Willkür dabei ist. Wir sehen ja, dass insbesondere die asiatischen Länder mit hohen Zöllen belastet werden. Das, denke ich, ist auch der Tatsache geschuldet, dass China in den vergangenen Jahren versucht hat, seine Exporte über den Umweg asiatischer Länder, Vietnam und andere Länder, nach Amerika zu exportieren. Diesen Weg, diese Strategie scheint Trump nun schließen zu wollen, sodass er da sehr hohe Zölle draufgelegt hat. Bei der Schweiz ist es mir nicht ganz erklärlich, warum er da mit diesen hohen Zöllen arbeitet. Aber die Schweiz hat vermutlich auch einen sehr hohen Handelsbilanzüberschuss mit den USA. Andererseits muss man sehen, dass Trump da ja auch eigennützig denkt bei diesen Zöllen. Er hat ja zum Beispiel den Pharmasektor, in dem die Schweiz sehr stark ist, von Zöllen ausgenommen. Das heißt, wo die Amerikaner dringend Produkte benötigen, Pharmaprodukte, jetzt Chemie auch oder Chips und Mikrochips, da hat er durchaus auf Zölle verzichtet. Und wer da liefert, der kann auch weiterhin zollfrei liefern. Und das ist sicherlich für die Schweiz als starker Pharmastandort, auch für Deutschland als Pharmastandort, durchaus sicherlich von Vorteil. So dass man diese 31%, die die Schweiz zahlen muss, dann auch in gewissem Maße relativieren muss, ebenso wie die 20%, die Deutschland demnächst zahlen muss.
Jan Attestlander von der Economie Suisse leitet dort die Außenwirtschaft, sagte bereits, man müsse jetzt anfangen zu verhandeln. Also das wirkt ohnehin so, dass die Zeichen aus der Schweiz eher ruhig und bedächtig sind im Sinne von, wir müssen jetzt mit Trump verhandeln. Was meinen Sie, ist jetzt die richtige Antwort? Robert Habeck zum Beispiel, auch Ursula von der Leyen, wollen sehr hart vorgehen, wohingegen die Schweizer wohl eher so diesen Dialogweg gehen.
Ich denke, dass es sinnvoll wäre, den Dialogweg zu gehen, weil Trump ja auch schon angekündigt hat, dass er auf Gegenzölle mit einer neuerlichen Eskalation reagieren wird, also die Zölle noch höher schrauben wird. Und ich glaube, das wird er auch machen, um das Gesicht nicht zu verlieren. Und dann haben wir natürlich eine Eskalation der Zollspirale nach oben und dann ist es schwierig, da wieder runterzukommen. Es gibt ja durchaus auch Verhandlungs- und Verhaltensökonomen, Spieltheoretiker, die in solchen Situationen empfehlen, tatsächlich erstmal kooperative Spielzüge jetzt als nächstes zu spielen, sprich Trump in Verhandlungen etwas anzubieten, sodass er dadurch in gewisser Weise kalmiert wird und auch am Zug ist, vielleicht auch wieder entgegenkommen zu zeigen. Ob man dadurch die Zölle wieder auf Null senken kann, ist allerdings offen und hängt in der Tat auch davon ab, was Trump da plant. Also wenn er wirklich die Zölle betrachtet als ein alternatives Instrument zur Generierung von Staatseinnahmen, dann ist es natürlich aus seiner Sicht unmöglich, die wieder zurückzunehmen. Wenn er die Zolleinnahmen braucht, um die Einkommensteuer zu senken, dann wird es schwierig, ihn wieder wirklich runterzuhandeln auf sehr, sehr niedrige Zollraten. Aber versuchen sollte man das, weil alles andere jetzt mit Gegenzöllen und Gegenmaßnahmen zu drohen, eher kontraproduktiv ist, denke ich, und ihn dazu veranlasst, dann seinerseits mit den Zöllen nochmal nach oben zu gehen.
Das ist ja auch vollkommen schlüssig. Laut Trump gibt es ja eine Berechnungsformel und wenn die EU jetzt ihre Zölle erhöht, dann bleibt die Formel ja dieselbe. Das heißt, dann müsste der Zollsatz der USA noch höher werden. Ja, das ist also eine schwierige Situation. Es gibt eigentlich auch Länder, die recht gut dastehen, zum Beispiel Argentinien und El Salvador. Und beides sind Länder, wo es politische Nähen gibt. Also zu Präsident Bukele aus El Salvador und zu Milei aus Argentinien gibt es auch ideologische Nähen zu den USA. Das ist auch ein Zeichen, wenn es politisch und zwischenmenschlich funktioniert, dann gibt es auch Bewegung bei Zöllen, oder?
Ja, das kann man durchaus so interpretieren. Ich meine, wenn man nach UK guckt, also Großbritannien ist das ja auch, die sind jetzt auch nur mit 10% dabei. Da gibt es ja auch eine historische Nähe und auch im Rahmen der politischen Verhaltensweisen von Keir Starmer gab es ja da auch schon den Versuch, mit Trump da irgendwie eine Verhandlungslösung zu finden. Also Starmer hat sich nicht da gleich irgendwie in eine Kontraposition begeben. Also mir scheint es auch so zu sein, dass Trump da auch diese politische Nähe durchaus in gewisser Weise honoriert. Und wenn man sich dann anschaut, ist ja die EU auch gar nicht so schlecht dabei weggekommen. Ich meine, wenn wir uns vergleichen mit Japan oder mit China, China 34%, und das sind ja nicht nur die 34%, da waren ja schon 20%, drauf und aus der ersten Amtsperiode waren 11% drauf. Das heißt also, die chinesischen Produkte werden jetzt im Vergleich zu der Vor-Trump-Zeit mit 65% Zoll belastet. Das ist schon eine andere Hausnummer als die 20%, die Europa jetzt zu tragen hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man jetzt diese Zollhöhen auch miteinander vergleicht und dann ein Schema von politischer Nähe darüber legt, dann ist da sicherlich eine gewisse Korrelation zu erkennen. Zumal ja auch in Argentinien Milei seinerseits versucht, die Wirtschaft zu deregulieren, Zölle zu senken und als Ratgeber für Elon Musk gilt oder zumindest sind die beiden im Gespräch miteinander, sodass da sicherlich auch im Vorfeld dieser Zollentscheidung vermutlich die Drähte heiß geglüht sind.
Wenn wir das mal ganz neu denken, ist das vielleicht die Chance für ein Freihandelsabkommen? Also TTIP ist ja in der ersten Amtszeit von Donald Trump gescheitert. Ist das jetzt der Versuch, eigentlich Zölle grundsätzlich abzuschaffen?
Ja, das möchte man so sehen und das ist auch meine Hoffnung, dass das der Fall ist, dass man da über diese massive Drohung nachher zu so einer Art Null-Zoll-Agreement kommt. Aber wenn man sich die Denkweise von Trump über die letzten Jahrzehnte anschaut, dann hat ihn immer dieses Problem, sein Problem, umgetrieben, dass er das Gefühl hatte, der Rest der Welt zieht Amerika über den Tisch und das liegt daran, dass Amerika quasi seine Grenzen öffnet und der Rest macht sie dicht. Und wenn das wirklich so seine Denke ist, die ihn über Jahrzehnte geformt hat und die Menschen neigen nicht dazu, im hohen Alter ihr gesamtes Weltbild zu ändern, dann glaube ich nicht, dass wir ihn wirklich dann dazu bekommen, dass er sagt, okay, wir machen jetzt wirklich Nullzölle. Deswegen, man möchte das als Ökonom gerne glauben, dass das der Einstieg sein könnte. Aber ob es wirklich so ist, das weiß man nicht. Aber ich glaube, dass es noch auf der anderen Ebene vielleicht im Schlechten etwas Gutes gibt. Vielleicht nicht, dass man nachher zu Nullzöllen kommt, aber dass man hier in Europa jetzt verstärkt unter dem Druck steht, die Wirtschaft wirklich zu entlasten. Denn wenn die Unternehmen jetzt tatsächlich mit diesen Zollbelastungen noch zusätzlich konfrontiert werden beim Export, dann ist es umso dringender, dass man sie hier im Inland von Kosten entlastet, sprich hier wirkliche Wirtschaftsreformen durchsetzt, die dann sinkende Lohnnebenkosten zur Folge haben, die Steuern senken, die Bürokratiekosten senken. Also diese ganzen Dinge endlich in Angriff zu nehmen, die schon längst erforderlich sind. Also die Politik von Trump mit Zöllen jetzt noch einen Schlag draufzusetzen auf die ohnehin schon hohe Belastung der Wirtschaft, erhöht den Druck auf ganz Europa, hier in der europäischen Wirtschaft zu deregulieren und den Unternehmen mehr Freiräume zu schaffen. Ich glaube, dass das eher noch eine höhere Realisierungswahrscheinlichkeit und Chance hat, als dass wir sagen könnten, dann kommt am Ende des Tages bei Nullzöllen im Rahmen von Verhandlungen raus.
Die Vereinigten Staaten erheben höhere Zölle. Die Mindestzölle von 10% gelten ab morgen, die höheren Länderzölle dann ab Mittwoch. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem Anschlag auf die globale Handelsordnung. Über die Auswirkungen und Gründe sprachen wir mit Malte Fischer, Wirtschaftsjournalist der Neuen Zürcher Zeitung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sicher ist Deutschland. Wo passieren die meisten Verbrechen und wer sind die Tatverdächtigen? Diesen Fragen versuchen wir bei Kontrafunk immer wieder auf die Spur zu kommen. Indizien und sachdienliche Hinweise bekommen wir dabei einmal im Jahr vom Bundeskriminalamt. Das veröffentlicht die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. In Anwesenheit von Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat der Präsident des Bundeskriminalamts die Zahlen am Mittwoch vorgelegt. Wir besprechen sie jetzt mit Jonas Greinberg, freier Journalist. Unter anderem schreibt er für das Freilich-Magazin. Guten Tag, Herr Greinberg.
Guten Tag, Herr Golme.
Bitte erläutern Sie uns zunächst einmal, wie diese Statistik zustande kommt und was sie zeigen soll.
Nun, die polizeiliche Kriminalstatistik 2024, die gestern vorgestellt worden ist, beruht auf den Daten, die die LKAs, die Landeskriminalämter, dem Bundeskriminalamt jedes Jahr liefern. Und da gehen sogenannte Tatverdächtige ein. Die PKS ist eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das heißt, es werden solche Fälle erfasst, wo die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft übergeben hat. Es handelt sich hier also nicht, was oft von linker Seite gesagt wird, um bloße Verdächtigungen, vage Vermutungen, sondern wir haben hier einen begründeten Anfangsverdacht, der von den Polizeibehörden angenommen wird und die Fälle liegen dann bei der Staatsanwaltschaft. Das führt dann in der Praxis aber oft dazu, dass die Ermittlungen, wenn die zum Beispiel in Mordfällen länger dauern, dass es Jahre gibt, in denen die Polizei eben sehr viele Ermittlungen abschließt. Und dann kann der Eindruck entstehen, dass es in diesem Jahr sehr viele Morde gegeben hat. Aber die Morde können teilweise viele Jahre zurückliegen. Und ich warne auch immer davor, bei Erscheinen einer Kriminalitätsstatistik zu sagen, ja, jetzt hat sich ja hier die Kriminalität ganz stark geändert. Es fließen viele Faktoren ein und da muss
ja, das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Da habe ich nämlich schon ein Beispiel dafür. Also positive Tendenz, 1,7% weniger registrierte Straftaten. Das sind 100.000 weniger. Das klingt nach einem Erfolg. Jetzt kommen Sie und sagen ja, aber.
Ja, 5,8 Millionen registrierte Straftaten im letzten Jahr 2024. Da könnte man sagen, na, das ist doch eigentlich eine super Leistung hier. Deutschland wird sicherer. Aber es gibt eben viele Faktoren, die da reinspielen. Letztes Jahr, ganz wichtig, die Cannabis-Legalisierung. Da fallen natürlich schon mal sehr viele Fälle weg. Und dann ist es so, wenn die Landesinnenminister, die Polizeichefs sagen, so, jetzt fahrt mal öfter Streife, geht mal öfter in die Problemgebiete. Was wird dann passieren? Sie werden dann mehr Fälle, sie werden dann mehr Anzeigen haben. Und wenn sich das Anzeigenverhalten, also da nenne ich immer das Stichwort MeToo, in der Bevölkerung ändert, kriegen sie eben auch mehr Anzeigen. Daher plädiere ich eigentlich immer dafür, innerhalb eines Jahres Vergleiche zwischen Tatverdächtigen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit anzustellen. Das halte ich für viel interessanter.
Also nochmal zum Thema MeToo. Es ist ja tatsächlich so, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser konkret darauf verwiesen hat, dass es eine Zunahme von Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen gab. Das stieg um 9%. Sie gehen davon aus, dass das gar keine realen Zunahmen sind, sondern bloß Aufklärung der Dunkelziffer.
Das weiß man eben nicht. Also wie die Kriminalität in der Realität aussieht, das ist immer schwer zu sagen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass wir 10% mehr Vergewaltigungen im letzten Jahr haben, und zwar 12.700 Fälle. Und wenn wir da ein bisschen tiefer bohren und uns mal anschauen, wer da die Tatverdächtigen sind, dann ergibt sich ein ganz eindeutiges Bild. Und zwar haben wir, wenn wir uns zum Beispiel mal die unter 21-Jährigen anschauen, da hat das BKA nämlich dieses Jahr eine ganz neue Statistik veröffentlicht, aus der die tatverdächtigen Belastungen, also die Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner nach Staatsangehörigkeit hervorgeht. Und da haben wir bei den unter 21-Jährigen eine Zunahme von 10%. Und wenn man da eben noch tiefer geht, und das ist, was ich getan habe, und die Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik abgleicht mit dem Ausländerzentralregister und dann eben die tatverdächtigen Belastungen nach einzelnen Staatsangehörigkeiten errechnet, dann bekommen sie exorbitant hohe Ergebnisse, teilweise bei Afghanen. Also pro 100.000 Afghanen waren im letzten Jahr 103 wegen Vergewaltigung tatverdächtig. Bei den Syrern waren es 66, immer noch extrem hoch. Und wenn Sie dann sich Deutsche, Russen und Ukrainer anschauen, dann haben Sie lediglich 9 bis 8 pro 100.000. Also das ist 11, 12 Mal weniger als bei Afghanen. Und das sind schon ziemlich eindeutige Zahlen.
Nochmal zum Verständnis, wir befinden uns hier in derselben Altersgruppe. Sie vergleichen jetzt also junge Männer aus Syrien oder Afghanistan mit jungen Männern aus Deutschland oder Russland.
Das ist nicht gesagt. Es ist schon so, dass die afghanische Bevölkerung im Schnitt jünger und häufiger männlich ist. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Daten aus dem Ausländerzentralregister, also die Bevölkerung, die in Deutschland registriert ist, in Relation zu den Tatverdächtigen gesetzt und das dann auch für die Deutschen errechnet. Und es ist natürlich so, dass sie unter afghanischen, syrischen Migranten mehr junge Männer haben, dass da dann natürlich auch die Tatverdächtigen im Bereich der Vergewaltigung etwas höher sind. Aber die Tendenz ist einfach ganz klar, dass diese Herkunftsländer überproportional dort vertreten sind. Und das habe ich auch in Untersuchungen der letzten Jahre gemacht, dass ich da nach Alter und Geschlecht untersucht habe. Das geben die aktuellen Daten allerdings noch nicht her, denn wir haben Stand jetzt lediglich die Rohdatenauszählung des Ausländerzentralregisters und im Laufe dieses Jahres werden wir da dann noch granularere Daten bekommen und erst dann können da Aussagen zu getroffen werden, wie sich also die verschiedenen Alterskohorten nach Geschlecht, nach Staatsangehörigkeit in gewissen Kriminalitätsbereichen unterscheiden.
Da haben wir also schon mal eine Unterscheidung getroffen und außerdem verwies Nancy Faeser auch darauf, dass bei diesen Tätergruppen, die hier zum Teil vorkommen, auch die Unterbringung in den Flüchtlingsheimen eine Rolle spielen könnte. Also sie sagte, die seien ja auch beengt untergebracht. Dahinter steht so der Gedanke, nicht nur Alter und Geschlecht zu berücksichtigen, sondern auch soziale Faktoren wie beispielsweise Armut oder eben Unterbringung. Was halten Sie davon?
Das ist ein sehr häufiges Argument. Das hat zum Beispiel auch Ihr Kollege Holger Münch, der BKA-Chef, bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik betont. Jedem, der dieses Argument vertritt, dem halte ich entgegen. Vergleichen Sie mal die Kriminalität, zum Beispiel im Bereich Zwangsheirat, zwischen Ukrainern und Afghanen. Und da werden Sie eben sehen, 4,3 von 100.000 Afghanen sind tatverdächtig wegen Zwangsheirat. Und bei den Ukrainern ist das 0,1. Bei Deutschen ist die Zahl so gering, dass sie statistisch gar nicht mehr erfassbar ist und dass es einfach eine Null ist. Und da verweise ich eben darauf, ja, Ukrainer haben ja genauso wie Afghanen Krieg, Flucht erlebt. Sie haben in beengten Flüchtlingshotels teilweise leben müssen. Und da kann man eben diese Abweichung eigentlich nur sinnvoll erklären, indem man sagt, ja, Afghanen kommen halt aus einem Land, wo es zum Beispiel eine Tradition der Kinderehe gibt, wo es tribale Verhältnisse gibt und wo einfach ein anderes Verhältnis zu Vergewaltigung als etwa in christlichen Ländern herrscht.
Bei Gewaltdelikten oder eben auch Sexualdelikten könnte auch noch etwas anderes eine Rolle spielen, jedenfalls nach BKA-Präsident Holger Münch. Er sagte, es könnte ja auch sein, dass Ausländer häufiger angezeigt werden als Deutsche.
Das ist ein sehr beliebter Talking Point im Mainstream, der sich meistens immer auf die gleiche Studie bezieht. Und zwar gibt es da eine niedersächsische Befragung von etwa 9000 Neuntklässlern. Und die wurden unter anderem gefragt, habt ihr schon mal Gewalt erlebt? Und wenn ja, habt ihr den Täter angezeigt? Und das Ergebnis dieser Niedersachsen-Survey ist, dass wenn das Opfer und der Täter Migrationshintergrund haben, dann kommt es in 15% der Fälle zu einer Anzeige. Haben allerdings das Opfer und der Täter keinen Migrationshintergrund, also es sind einheimische Deutsche, dann kommt es nur in 6% der Fälle zu einer Anzeige. Also Deutsche zeigen sich gegenseitig laut dieser Studie 50% seltener an, als das Migranten unter sich machen. Und das ist schon ein sehr bemerkenswerter Befund, weil in der Öffentlichkeit wird immer suggeriert, ja, das ist ja die rassistische Mehrheitsgesellschaft, die also die armen Ausländer häufiger anzeigt. Und laut dieser Studie ist es ja genau andersrum. Die Migranten zeigen sich untereinander viel stärker an. Ich würde allerdings grundsätzlich diese Studie etwas in Frage stellen, denn die Studie wurde erstellt vom Kriminologischen Forschungsinstitut. Das ist ein außeruniversitäres Institut, das sehr politisch ist. Wenn Sie sich die Personen anschauen, die diese Studie erstellt haben und durchführen, dann sehen Sie, die schreiben, ja, meine Pronomen sind das und das und ich habe mich gegen Rechtsextremismus engagiert. Also das ist ein extrem politisiertes Projekt, dessen Aussage eigentlich ist, Migranten sind unter sich rassistischer. Und daher würde ich dieses Argument immer mit Verweis auf diese komische Untersuchung zurückweisen.
Wir haben jetzt über Kriminalität durch Ausländer gesprochen. Das ist ja ein Teil der Integrationsherausforderung, die Deutschland hat. Aber was ist mit Menschen mit Migrationshintergrund? Also Menschen, deren Familien zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland sind. Werden die in der Statistik erwähnt?
Diese Personen fallen aus der Statistik heraus. Die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, ist sozusagen blind, was den Migrationshintergrund betrifft. Das ist erstmal jetzt nicht so nachvollziehbar ohne weiteres, denn die Bundesagentur für Arbeit kann ja zum Beispiel auch Zahlen liefern, wie viele Personen mit Migrationshintergrund Bürgergeld empfangen. Das sind, Stand Ende letzten Jahres übrigens, 63,5%. Und wir kennen aus Nordrhein-Westfalen also Fälle, wo die Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigung zu 80% Migrationshintergrund haben. Das weiß man, weil die AfD Anfragen gestellt hat und die Behörden dann die Vornamen herausgerückt haben. Also es gibt durchaus Wege und Möglichkeiten, das zu erfassen. Es ist allerdings politisch nicht gewollt. Und ein weiteres Problem in dieser Hinsicht ist, dass zum Beispiel Doppelstaatler, also deutsche Staatsbürger, die dann noch ausländische Pässe haben, immer als Deutsche geführt werden. Und das sind momentan 3 Millionen. Wir haben 3 Millionen Doppelstaatler im Land. Und wenn die straffällig werden, dann gehen die immer als Deutsche in die Kriminalitätsstatistik ein.
Der BKA-Chef sagte, dass es solche Zunahmen bereits nach 2015 gegeben habe und das sei dann wieder abgeflacht. Damit verbindet er ja auch die Hoffnung, dass sich das Problem quasi von selber auch auswächst.
Das halte ich für unwahrscheinlich. Sie können natürlich über die Polizeiarbeit, über Anweisungen, fahrt man nicht in den Problembezirk, das steuern. Das ist klar. Wenn Sie jetzt eine AfD-Regierung in einem Bundesland wie Thüringen oder sagen wir mal NRW bekommen und dann wird eine Law-and-Order-Politik gefahren, dann garantiere ich Ihnen, dann werden Sie einen enormen Anstieg in den Kriminalitätsstatistiken haben. Das ist natürlich aktuell von niemandem gewollt. Was ich damit sagen möchte, ist, ich wäre immer sehr vorsichtig, wenn jemand sagt, ja, aber 1993, da hatten wir so viele Fälle und vor 5 Jahren war das so und so. Man muss sich das eben immer sehr genau anschauen, man muss sehr granular reingehen, sich die einzelnen Straftaten angucken und vergleichen, wie die Angehörigen unterschiedlicher Herkunftsländer dort vertreten sind. Das ist meiner Auffassung nach erst der Weg, wo man wirklich vernünftige Aussagen treffen kann.
Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2024 wurde veröffentlicht. Zum ersten Mal wurde auch veröffentlicht, wie häufig Messer eingesetzt wurden. Deutschlandweit waren das 29.000 Delikte. Erheblich gestiegen sind die Fälle von Vergewaltigungen sowie sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe. Wir bedanken uns bei Jonas Greinberg. Er schreibt unter anderem für das Freilichtmagazin.
Sehr gerne, Herr Golmisch. Schönen Tag noch.
Die Europäische Union fühlt sich derzeit bärenstark. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, den USA die Stirn zu bieten und betonte, man sei der stärkste Wirtschaftsraum der Welt. Damit bereitete sie den Weg für massive Zölle gegen die USA und wollte auch das Signal senden, wir können ohne euch. Dieser Auffassung ist die EU aber nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Rüstung und Verteidigung. Martina Binnig kommentiert nun die neue europäische Kriegstauglichkeit.
Haben Sie schon vom stählernen Stachelschwein Ursula von der Leyen gehört? Diesen Begriff verwendete die EU-Kommissionspräsidentin zum ersten Mal am 18. März, als sie an der Königlich-Dänischen Militärakademie in Kopenhagen die neue Verteidigungsstrategie der Europäischen Union vorstellte. Außerdem findet er sich im einen Tag später veröffentlichten Weißbuch der EU zur Zukunft der europäischen Verteidigung wieder. Mit dem stählernen Stachelschwein meint von der Leyen nun schlichtweg die Ukraine. Die Strategie des stählernen Stachelschweins bestehe nämlich darin, die Ukraine so stark zu machen, dass sie für potenzielle Eindringlinge unverdaulich wird. Das sei Abschreckung durch Unmöglichmachen. Zwar hat die EU die Ukraine bereits mit rund 50 Milliarden Euro unterstützt, doch nun will sie noch eine gemeinsame Taskforce mit der Ukraine einrichten, um deren Bedarf besser zu decken. Auf der anderen Seite könne die EU viel aus dem Wandel der ukrainischen Verteidigungsindustrie lernen, so von der Leyen. Sie sieht in der Innovationskraft der Ukraine eine mögliche Blaupause für Europa. Deshalb müsse die Integration der Ukraine in den europäischen Markt für Verteidigungsgüter beschleunigt werden. Europa muss sich für Krieg rüsten, wenn es Krieg verhindern will, betont von der Leyen. Russland habe unumkehrbar den Weg der Kriegswirtschaft eingeschlagen und gebe 40% seines Staatshaushalts für das Militär aus. Mit diesen Investitionen wird, so von der Leyen, einerseits der Krieg gegen die Ukraine finanziert, gleichzeitig bereite sich Russland aber auch auf Konfrontationen mit europäischen Demokratien vor. Die EU-Kommissionspräsidentin prophezeit für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts die Entstehung einer neuen Weltordnung. Dabei dürfe Europa nicht zum bloßen Spielball der Geschichte werden. Bis 2030 müsse Europa über ein starkes Verteidigungspotenzial verfügen. Kurzum, Europa muss sich wieder bewaffnen. Am Begriff der Wiederbewaffnung stoßen sich allerdings die Regierungschefs Italiens und Spaniens. So wurde der Titel Rearm Europe für die milliardenschwere Aufrüstungsinitiative der EU flugs in Readiness 2030 abgeändert. Statt Wiederbewaffnung heißt es nun also Bereitschaft. Im Kern geht es darum, möglichst viele Zuständigkeiten auf europäischer Ebene zu bündeln. Zwar sollen die Mitgliedstaaten die Verantwortung für ihre Truppen grundsätzlich behalten, doch sie sollen gemeinsam mehr Rüstungsgüter in Europa kaufen. Die EU-Kommission will dafür 800 Milliarden Euro mobilisieren und Fähigkeitslücken in der Infrastruktur schließen. Bis 2030 soll ein funktionierendes EU-weites Netz von Landkorridoren, Flughäfen und Seehäfen existieren, das den schnellen Transport von Truppen und militärischer Ausrüstung ermöglicht. Arbeitnehmer, die derzeit ihren Arbeitsplatz in der siechenden Automobilindustrie verlieren, könnten direkt in die Rüstungsbranche wechseln, wird vorgeschlagen. Nicht zuletzt soll nach Vorstellung der EU-Kommission privates Vermögen in den Verteidigungssektor gelenkt werden. Dafür hat die Kommission eigens eine Spar- und Investitionsunion eingerichtet. Rund 10 Billionen Euro der privaten Ersparnisse der EU-Bürger werden laut EU-Kommission nämlich derzeit als Bankeinlagen gehalten. Nach einer Analyse der EZB könnten davon jedoch bis zu 8 Billionen in marktbasierte Geldanlagen umgelenkt werden. Übrigens lösen die gigantischen Investitionen in die Rüstungsindustrie nicht etwa die horrenden Summen für den Klimawahnsinn ab. Wie aus dem ebenfalls am 19. März veröffentlichten Aktionsplan für die Stahl- und Metallindustrie der EU hervorgeht, hält die Kommission ungebrochen an ihrer Dekarbonisierungsideologie im Dienste der Klimaziele fest. Sie packt die Verteidigungsausgaben nur einfach noch obendrauf. Das Geld dafür hat sie freilich nicht. Und da kommen die EU-Bürger ins Spiel. Die haben das Geld ja zum Glück. In Form ihrer persönlichen Ersparnisse. Also, liebe EU-Bürger, geben Sie sich gefälligst einen Ruck, heben Sie sofort Ihr Geld von der Bank ab und investieren Sie es in die europäische Rüstungsindustrie.
Das war der Kommentar des Tages von Martina Binnig. Von außen sieht die Brücke übel aus. Sie ist grau und leicht angewittert. Von Graffitis verunstaltet mit mehreren Farbschichten übereinander steht sie im noch kahlen Frühling von Berlin. Zehntausende Autos fahren täglich über die Brücke. Krankenwagen oder Handwerker, man kann sagen, sie ist eine Berliner Lebensader. Doch bei Brücken zählen die inneren Werte. Und die Brücke der Berliner Stadtautobahn A100 ist marode. Ein Riss in ihrem Bauch hat sich massiv ausgeweitet. Sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Das wird Jahre dauern und auch die Ringbahn darunter ist betroffen. Eine Berliner Brücke als Symbol des Scheiterns oder vielleicht doch der Hoffnung? Wir begrüßen Ralf Schuler. Der Journalist schreibt für News. Er ist ehemaliger Leiter der Parlamentsredaktion der Bild und er ist Berliner. Guten Tag, Herr Schuler.
Schönen guten Tag.
Die Brücke ist nicht akut einsturzgefährdet, aber kann jederzeit ohne Vorankündigung einstürzen. So hat es die Autobahn GmbH erklärt. Wie geht der Berliner mit solchen paradoxen Meldungen um?
Ja, der Berliner ist ja eigentlich für diese Art von Humor sehr empfänglich, auch wie Sie es beschrieben haben. Also grau, triste, beschmiert, schmutzig, einsturzgefährdet, marode. Das ist eigentlich die Beschreibung für Berlin insgesamt. Und so wie es die Autobahngesellschaft beschrieben hat, ist das eigentlich die Berliner Form von russisch Roulette. Also nicht akut einsturzgefährdet. Wir fahren einfach mal drüber, mal gucken, ob wir runterfallen. Das ist der Fatalismus, der sich inzwischen breit macht, nachdem wir in Dresden gesehen haben, dass eine Brücke einfach auch mal über Nacht direkt zusammenstürzen kann, ist das natürlich alles sehr viel ernster. Und ansonsten geht natürlich die Berliner Politik insofern damit um, dass sie seit 2016 bereits weiß, dass die Risse größer werden und dass die Brücke wahrscheinlich so nicht zu halten sein wird. Aber seit 2016 läuft auch das Planfeststellungsverfahren. Und da sind wir dann eigentlich schon mitten im politischen Leben. Eine Brücke, die besteht und man sie neu bauen möchte, braucht natürlich erstmal ein Verfahren, ob man sie planen darf. Das versteht kein Mensch. Aber wenn es um Lebensadern geht, kann man ja nicht gründlich genug planen.
Am 1. April hat der Spiegel über die Brücke berichtet. Es war aber kein Scherzartikel, sondern ehrliche Verwunderung. Da hieß es, kein Chaos, die Berliner haben sich arrangiert. Angeblich läuft es sogar wie geschmiert. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich eine Brücke der Hoffnung? Also der Hoffnung, dass die Menschen auch mit den schwierigsten Situationen umgehen können?
Ja, das ist natürlich eine besonders perfide Art vom Spiegel, eine realistische Geschichte am 1. April zu bringen, wo der ganze Rest der Welt denkt, es kann nur ein Scherz sein. Und in Berlin ist es Realität. In Berlin hat man sich damit arrangiert, weil Berlin eine ganz irre Strategie gerade beim Verkehr fährt, mit Baustellen so ziemlich alles an zentralen Ein- und Ausfallstraßen zuzumachen. Wenn Sie heute nach München fahren oder von München kommen, brauchen Sie etwa 5 Stunden auf der Autobahn, wenn Sie straff durchziehen. Aber Sie brauchen immer 1 bis 2 Stunden innerhalb Berlins, entweder wenn Sie raus wollen oder wenn Sie wieder rein wollen. Weil einfach alles durch unkoordinierte Baustellen zugestellt ist. Und ich vermute, dass in der Verkehrsabteilung des Berliner Senates Leute sitzen, die mit einer Art Würfelspiel unterwegs sind und sagen, okay, wir sperren die Straße des 17. Juni. Welche Ausweichstrecken gibt's? Oh, ich habe eine 6, dann kann ich da auch noch eine Baustelle hinstellen. Ist ein Spiel, was seit den 90er Jahren gespielt wird, aber immer schlimmer geworden ist. Hinzu kommt aber noch eine andere Komponente, nämlich eine grüne Stadtpolitik, die, muss man so fair sein zu sagen, von den Berlinern immer wieder gewählt wird und die dann beispielsweise in Berlin-Mitte als Ziel ausgibt, 50% der Parkplätze einfach wegzustreichen. Nach dem Motto, du Autofahrer, gewöhn dir diese lästige Marotte ab, es gibt jetzt keine Parkplätze mehr. Aber wenn es gewählt wird, sind die Berliner natürlich auch selbst schuld.
Für Probleme wie Brücken und Straßen könnte Rettung nahen. Friedrich Merz und seine Koalition der Willigen aus SPD, Grünen und Linken haben die Schuldenbremse aufgeweicht. Damit können die Länder neue Schulden aufnehmen. Meinen Sie, Berlin wird jetzt seine Infrastruktur in Ordnung bringen?
Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube. Das Problem bei der Infrastruktur besteht ja auch darin, dass man zunächst erstmal Planungskapazitäten haben muss. Planungsbüros, Ingenieursbüros, die die Planung machen, die die Zeichnung anfertigen. Da ist Berlin schon außerordentlich dünn besetzt. Das hat in den vergangenen Jahren nicht funktioniert, denn Geld war in den vergangenen Jahren öfter schon überschüssig da am Ende des Jahres. Und dann kam immer Bayern und sagte, wir haben die Pläne fertig. Hat noch jemand? Nö. Dann haben es die Bayern genommen. Und dieses Problem hat Berlin auch. Man kann jetzt sagen, okay, Ausfallstraße vielleicht etwas dringlicher. Ich bin aber da sehr, sehr skeptisch, weil Berlin auch die Prioritäten anders setzt. Man möchte dezidiert den Autoverkehr unterbinden und ist sich überhaupt nicht bewusst, was für Lebensadern diese Stadtautobahnen sind. Denn in der Innenstadt fließt der Verkehr auch nicht und man macht es den Anwohnern zusätzlich schwer, wenn sich der Verkehr durch die Nebenstraßen drängt.
Jetzt gab es bei Ihren ehemaligen Kollegen von der Bild-Zeitung schon erste Berichte und Befürchtungen, dass Berlin die Schuldenbremsgelder für Flüchtlinge investieren möchte, also für Unterkünfte von Migranten. Außerdem wird geprüft, das hat unter anderem die BZ berichtet, dass Berlin selber eine eigene Notlage wegen Flüchtlingen ausruft und dadurch mehr Kredite aufnimmt. Was ist da dran?
Das ist leider sehr realistisch. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, frühere regierende Bürgermeisterin, hat das auch schon offen zugegeben, dass man das prüft und wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen wird. Das Problem ist, und ich habe vor anderthalb Jahren mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner zusammengesessen, wo absehbar war, dass der Ansturm von Migranten so nicht zu bewältigen ist. Wir haben im Augenblick auf dem ehemaligen Flughafen von Berlin, Tegel, Innenstadtflughafen, zwischen 5.000 und 8.000 Migranten in Notunterkünften sitzen. Und damals war eigentlich schon klar, dass diese Kapazitäten nicht ausreichen. Es gibt allerdings auch im neuen Senat eine türkischstämmige Sozialsenatorin, Kanzel Kizil-Tepe, die ausdrücklich sehr migrationsfreundlich ist und man unterbindet einfach nicht den weiteren Zuzug. Und es war damals klar, dass diese mehreren tausend Leute, die auf einem Fleck etwas abseits wohnen, in Behelfsunterkünften, dass das nicht ausreichen wird, dass man weitere große Flächen braucht. Und man hat Ende vergangenen Jahres einen großen maroden Hotelkomplex angemietet für mehr als 100 Millionen Euro. Der muss dann erstmal instand gesetzt werden. Da verdienen dann auch immer noch landeseigene Firmen mit, die so als Zwischenhändler fungieren. Und wo auch der eine oder andere ehemalige Politiker des Senats mit engagiert ist. Und gerade jetzt erst kürzlich gab es eine Meldung, da hat auch das Abgeordnetenhaus dann 118 Millionen für 10 Jahre beschlossen für eine Asylunterkunft von knapp 1.000 Leuten in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Also das Geld ist da, aber man unterbindet einfach nicht den Zuzug. Und das führt eben dazu, dass die Kosten für diesen ganzen Asylkomplex einfach durch die Decke gehen. Und das natürlich an anderer Stelle fehlt.
Sie haben den Flughafen Tegel angesprochen. Also das ist im Moment wohl die größte Flüchtlingsunterkunft Deutschlands mit bis zu 6.500 Plätzen. Die Kosten werden angegeben mit 298 Millionen Euro pro Jahr. Dann haben Berliner Medien angefangen zu rechnen und die linke Taz kam auf Kosten von 260 bis 280 Euro pro Kopf pro Tag. Dann habe ich angefangen zu rechnen und bin darauf gekommen, das sind etwa 100.000 Euro Unterkunftskosten pro Kopf pro Jahr. Warum ist das so kostenintensiv?
Ja, es geht ja nicht nur um die schlichte Rechnung, ein Dach über dem Kopf, ein Bett, Brot und Seife, wie es gerne mal so verkürzend genannt wird, sondern das Gelände ist ja auch etwas abgelegen. Es ist eine Buslinie dorthin mit einer relativ hohen Taktung angelegt worden, damit einfach auch die soziale Teilhabe, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt, gewährleistet ist. Also, dass man von dort wegkommt in die Innenstadt und wieder auch zurückkommt. Das ist nicht ganz einfach. Es müssen Wachdienste bezahlt werden, die rund um die Uhr das Gelände sichern. Es müssen natürlich auch Sozialarbeiter abgestellt werden, die versuchen, das Ganze irgendwie zu betreuen. Es müssen Schulkapazitäten geschaffen werden. Zum Teil funktioniert es im Umfeld gar nicht, dass die Kinder zur Schule gehen, weil einfach das sonst reine Migrantenklassen wären. Und Lehrer kommen dann in diese Unterkünfte. Und ganz grundsätzlich gesehen muss man natürlich sagen, dass diese soziale Entmischung, dieses Ghettohafte, was dort entsteht, natürlich für den sozialen Zusammenhalt der Stadt völlig kontraproduktiv ist. Also auch da muss man dann gucken, dass man die sozialen Folgen behebt. Es gibt seit Herbst letzten Jahres eine Regelung, wonach die Mitarbeiter der Asyllandesämter in den jeweiligen Bezirken nicht nur einen Notknopf haben, so ähnlich wie Rentner mit Herzanfallrisiko, die dann drücken können und einen Notruf rufen, sondern die kriegen auch Trillerpfeifen, um sich bemerkbar zu machen im sogenannten Leistungsbezug, also da, wo Asylbewerber Leistungen beziehen können, weil es dort immer wieder zu Handgreiflichkeiten kommt. Probleme sind viel größer und all das kostet natürlich Geld.
Jetzt gibt es wohl neue Pläne für eine Unterkunft für bis zu 1.500 Migranten und zwar an der Hasenheide, also in direkter Nähe zum Hermannplatz. Und das ist die Stadtgrenze zwischen Kreuzberg und Neukölln, eine Gegend mit ohnehin schon enormem Ausländeranteil. Wie sehen Sie diese Ansiedlung?
Das ist deshalb problematisch, weil man dort ganz stark nach ethnischer Zugehörigkeit eigentlich sortieren müsste, um keine Konflikte beispielsweise zwischen Kurden und Türken zu provozieren oder zwischen arabischstämmigen Migranten und bestimmten anderen Zuwanderergruppen, die sich untereinander nicht vertragen. Genau diese ethnische Sortierung darf es aber eigentlich per Gesetz nicht geben. Und das macht es alles sehr, sehr schwierig. Vom Geld wollen wir da gar nicht sprechen. Das Problem, was wir insgesamt in Deutschland haben, was sich aber hier in Berlin wie im Brennglas zeigt, ist, dass wir gerade prekäre Milieus durch den unverändert hohen Zulauf immer weiter auffüllen. Das heißt, selbst wenn man es schaffen würde, den Bestand an Migranten so weit zu integrieren und zu betreuen, dass wir die Probleme einigermaßen in den Griff bekommen. Deutschland ist in den vergangenen Jahren von 80 auf etwa 84 Millionen Einwohner gewachsen, sodass die Infrastruktur an ihre Grenzen kommt. Selbst wenn wir das schaffen würden, das zu bewältigen, ist der unverändert andauernde Zuzug natürlich geeignet, immer weiter genau die Milieus aufzufüllen, die Probleme machen, und man kommt halt immer weniger da rein. Es wächst eben die Migration nicht organisch in die vorgefundene Gesellschaft ein, sondern es bilden sich eigene Gesellschaften. Und wenn Sie durch Neukölln oder Kreuzberg in einigen Stadtteilen fahren, dann sind da einfach nur noch Migranten unter sich. Und man kann eben auch nicht erwarten, dass dann eine irgendwie geartete Annäherung an die deutsche Stammbevölkerung stattfindet oder eine Durchmischung. Das sind halt dann Parallelgesellschaften. Wenn man das will, kann man das. Für den sozialen Zusammenhalt ist es aus meiner Sicht Sprengstoff.
Anfang der Woche hat sich der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge geäußert, Hans-Eckart Sommer, und er empfahl unter anderem die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl und eine grundlegende Änderung der Aufnahme nach Deutschland. Welche Chancen hat dieser Vorschlag?
Die Änderung vom individuellen Recht auf Asyl zu einem institutionellen, also Deutschland kann Asyl gewähren und entscheidet selbst, ob man beispielsweise aus einem aktuellen Krisenherd 10.000 Menschen aufnimmt, dann nimmt man 10.000 auf und der 10.001. eben nicht mehr. Das wird in Deutschland von weiten Teilen der linken politischen Landschaft als unmenschlich, inhuman und völlig indiskutabel gesehen, als Abschaffung des Asylrechts. Und deshalb hat der Vorstoß keine Chancen. Es ist einfach so gnadenlos realistisch, es ist so gnadenlos pragmatisch, was der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge da gesagt hat. Aber es hat im Augenblick überhaupt gar keine Chance. Und interessanterweise spielt es auch in den Koalitionsverhandlungen keine Rolle, obwohl es eigentlich den Standpunkt der Union unterstützen sollte. Aber die Union hat eben nur einen potenziellen Koalitionspartner, die SPD, und möchte da nicht anecken. Also auch dort hätte man eigentlich unter normalen Bedingungen erwartet, dass die Union sagt, seht ihr, haben wir immer gesagt, es sagt dieser Fachmann jetzt öffentlich, das muss das Ziel der Koalitionsverhandlungen sein. Die SPD sitzt am längeren Hebel, weil die Union keinen anderen Partner hat, und dementsprechend ist es ganz, ganz still, und wir werden sehen, dass die Migrationspolitik auf niedrigerem Niveau so weiterläuft. Nur die bisherigen Migranten sind halt da. Und auch wenn auf niedrigem Niveau weiter Zustrom besteht, werden die Probleme nicht kleiner.
Berlin ist immer eine Reise wert, vielleicht auch nur eine Abreise. Die Probleme sind omnipräsent. Sie reichen von maroden Brücken über teure Asylunterkünfte bis hin zu drogenbelasteten Kiezen. Zumindest Teile dieser Probleme sind symptomatisch für das ganze Land. Darüber sprachen wir mit Ralf Schuler vom Nachrichtenportal News. Herr Schuler, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Abschließend möchte ich Sie gerne auf unsere Sendung Der Rechtsstaat hinweisen. Da geht es unter anderem um den Fall von Annabel Schunke. Die Journalistin hatte eine Binsenwahrheit pointiert ausgedrückt und steht deswegen wegen Volksverhetzung vor Gericht. Außerdem geht es um den sogenannten Reichsbürgerprozess und um den Freispruch eines Arztes, der Maskenbefreiung ausgestellt hat. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 16 und 21 Uhr.